Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Wir wollen heute mit unserer Betrachtung des Alten Testaments fortfahren. Wir haben bereits einiges gehört aus der sogenannten biblischen Urgeschichte. Da ging es um die Erschaffung der Welt und um die Erschaffung des Menschen. Dann hörten wir vom Paradies und vom Sündenfall. Und dann betrachteten wir Kain und Abel und auch Noe und die Sintflut. Heute wollen wir uns dem letzten großen Kapitel der biblischen Urgeschichte zuwenden. Und da geht es um den Turmbau zu Babel. Wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, dann schlagen Sie bitte das Buch Genesis auf. Das ist das erste Buch des Alten Testaments. Und da schlagen Sie dann bitte das Kapitel 11 auf und da wollen wir nun den Vers 1 bis zum Vers 9 lesen. Buch Genesis, 11. Kapitel, Vers 1 bis 9. Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen, dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Er sprach, seht nur, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum nannte man die Stadt Babel. Das bedeutet Wirrsal. Denn dort hat der Herr die Sprache aller Welt verwirrt und von dort aus hat er die Menschen über die ganze Welt zerstreut. Wir wollen nun versuchen, einige einfache Erklärungen zu diesem Text abzugeben. Aber das eigentliche Anliegen unserer Betrachtungen ist immer Folgendes. Wir wollen gemeinsam überlegen, was uns dieser Text in der heutigen Zeit auch zu sagen hat. Nun wollen wir zunächst einmal versuchen, diesen Text etwas zu erklären. In Babylonien, das auch Shinar genannt wurde, baute man in vielen Städten sogenannte Zikkurate. Die Zikkurate, das waren Stufentürme. Und diese Stufentürme hat man zu Ehren der Stadtgottheiten errichtet. Der größte dieser Stufentürme befand sich in der Stadt Babylon. Er war aus gebrannten Lehmziegeln erbaut und hatte eine Höhe von etwa 90 Metern. Dieser Turm war auch ein Ausdruck des menschlichen Hochmuts. Er sollte bis in den Himmel reichen und war damit eine Herausforderung Gottes. Gott missbilligte dieses größenwahnsinnige Projekt des Menschen und beschloss, die Sprache der Menschen zu verwirren. Diese Sprachverwirrung bedeutete nicht, dass die Menschen plötzlich verschiedene Sprachen gesprochen hätten. Mit der Sprachverwirrung ist vielmehr gemeint, dass die Menschen innerlich nicht mehr einig waren und so sich nicht mehr verstanden. Auf diese Weise war es nicht mehr möglich, das gemeinsame Werk fortzusetzen. Wir sehen also, dass wir es hier mit einer Zivilisation zu tun haben, die ohne Gott lebt. Die höhere Kultur beginnt immer mit dem Bau von Städten. Und in den Städten, da konzentriert sich dann das gesamte Wissen, die Wirtschaft, die Macht der Politik. Dafür sind die Städte Ausdruck. Und in einer solchen Stadt baut man dann oft gerne Denkmäler, um die eigene Größe herauszustellen. Und das gilt für alle Zivilisationen. Aber es zeigt sich immer wieder, dass diese Zivilisationen nach einer bestimmten Zeit eine Autonomie anstreben, die sich von der Natur, aber auch oft von der Moral weit entfernt. Und da beginnt dann der Niedergang einer Zivilisation und einer Kultur. Wir können das auch heute feststellen. Wir haben noch nie eine so weltumspannende Zivilisation erlebt wie heute. Wir versuchen heute, eine globale Zivilisation aufzubauen, die 7 Milliarden Menschen umfassen soll. Wenn wir diese Zivilisationen anschauen, dann können wir immer wieder feststellen, dass sie Grandioses leisten, aber oft auch schon den Keim des Verfalls in sich tragen. Wenn wir nun unsere Zivilisation in Europa betrachten, dann können wir feststellen, dass wir bei uns eine Zivilisation entwickelt haben, eine Politik, die zunehmend Gott verdrängt hat. Wir bauen eine Zivilisation, die zum Himmel ragt. Wir bauen aber eine Zivilisation ohne Gott. Und da stellt sich nun die Frage, ob es sich bei diesem neuen Turm zu Babel nicht um ein ähnlich übertriebenes Projekt handelt, das schließlich zum Scheitern verurteilt ist. Nicht, weil es an der Technik fehlt und nicht, weil es an der Wissenschaft fehlt, sondern weil es an der Seele fehlt und vor allem, weil es am Glauben fehlt. Und da zeigt es sich immer wieder, dass in solchen Spätphasen einer Zivilisation sich Gott spürbar macht. Die Menschen erfahren, was es bedeutet, in einer Zivilisation ohne Gott zu leben. Das, was am Anfang als ein unendlich kühnes Projekt ausgesehen hat, zeigt sich zunehmend als ein Projekt, mit vielen, vielen Problemen. Und es zeigt sich, dass da plötzlich auch zwischen den Menschen die Kontakte nicht mehr gelingen. Es kommt immer mehr zu Spannungen, es kommt immer mehr zu Spaltungen und man spürt, dass das Ganze nicht gelingen kann. Dort, wo Gott fehlt, kommt es immer auf lange Sicht zu einer inneren Spannung, zu einem Zerfall. Der Bau kann nicht mehr weitergehen. Und dann können wir auch feststellen, dass überall dort, wo das Maß verloren geht, auch der Aufbau in Frage gestellt wird. Wenn man von einem unendlichen Wachstum spricht, und das ist typisch ein Symbol für diesen babylonischen Turm, ein unendliches Wachstum in die Höhe, dann wird irgendwann eine Grenze erreicht und dann kommt es zum Einsturz. Gott hat die Menschheit und die Welt so aufgebaut, dass sie begrenzt sein muss, um sich entfalten zu können. Die Erde ist begrenzt. Die Ressourcen sind begrenzt. Die Kräfte sind begrenzt. Und wenn der Mensch das nicht erkennen will und immer das Grenzenlose will, dann macht er sich selbst kaputt. Und es ist interessant, dass der Patron Europas, der heilige Benedikt von Nursia, in seiner Regel immer wieder vom Maß spricht. Das Maß ist das Entscheidende, um etwas aufbauen zu können. Und Benedikt von Nursia spricht immer vom Ora et Labora, vom Gebet und von der Arbeit. Das erste ist immer das Gebet, ist immer die Spiritualität, die Verbundenheit mit Gott. Und dann erst wird die Arbeit zum Segen. Und heute, angesichts dieses unheimlichen babylonischen Turms, der sich vor unseren Augen erhebt und der ins Grenzenlose wachsen will, hören wir wieder den Ruf von Benedikt, dem Patron Europas, wenn er uns zuruft, Ora et Labora. Er erinnert uns an Gott. Und er sagt, dass der Mensch sich an Gott orientieren muss, damit seine Arbeit gelingt und vom Segen getragen ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Botschaft des babylonischen Turms. Es braucht in jeder Zivilisation die Verbindung zu Gott. Es braucht in jeder Zivilisation die Regeln und Gebote Gottes, die die Grundwerte schützen. Es braucht in jeder Zivilisation das Maß, alles, was grenzenlos ist. Ein unbegrenztes Wachstum führt zum Wahnsinn und macht die Menschen kaputt. Und so wollen wir bei diesem Bericht von Babylon an unser heutiges Babylon denken. Auch wir leben heute in einer Stadt der Wirrsale, des Chaos. Und wir müssen zurück zu Gott. Dann können wir eine Zivilisation aufbauen, an der wir uns freuen können und die lebensfähig ist. Mit Gott können wir vieles aufbauen. Ohne Gott geht vieles zugrunde. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun der sogenannten biblischen Heilsgeschichte zuwenden. Die Heilige Schrift berichtet uns, wie Gott immer wieder zum Heil der Menschen in die Geschichte eingreift. Und aus diesem Grund werden diese Berichte als Heilsgeschichte bezeichnet. Es ist etwas unendlich Tröstliches, dass wir wissen, dass die Geschichte nicht nur eine menschliche Geschichte ist, sondern dass Gott in die Geschichte eingreift. Wir wären oft hoffnungslos verloren, wenn die Geschichte nur von Menschen bestimmt werden würde. Aber die Geschichte hat uns gezeigt, dass Gott immer wieder in die Geschichte eingreift. Und vor allem dann, wenn es zu dramatischen Entwicklungen kommt, dann greift Gott ein. Und er versteht es, die Geschichte zu wenden und sie wieder dem Heil zuzuführen. Und damit Gott hier in die Geschichte eingreifen kann, beruft er immer wieder Gestalten, die in seinem Auftrag wirken sollen. Es gibt immer wieder Gestalten, die von Gott einen Auftrag bekommen, in seinem Namen unter den Menschen zu wirken. Die ersten Gestalten, die uns in der Bibel vorgestellt werden als solche Heilsgestalten, sind die sogenannten Patriarchen. Man nennt sie auf Deutsch auch die Erzväter. Man hat sie auch Stammesväter bezeichnet, weil diese Patriarchen die Stammesväter des israelitischen Volkes waren. Diese drei Stammesväter kennen wir alle. Es handelt sich dabei um Abraham, Isaak und Jakob. Und so wollen wir nun damit beginnen, uns mit der Gestalt von Abraham etwas näher zu beschäftigen. Wir haben gehört, dass Noah mehrere Söhne hatte und einige Nachkommen von Sem, einem Sohn von Noah, lebten in der Stadt Ur am unteren Lauf des Euphrats in Babylonien. Zu diesen Nachkommen gehörten auch Abraham und seine Frau Sarai. Sie zogen nach Haran am Oberlauf des Euphrat. Sie legten also eine lange Wanderung zurück vom Unterlauf des Euphrat, zogen sie in vielen Wochen bis hinauf nach Haran am Oberlauf des Euphrat im heutigen Syrien. Und dort erging der Ruf Gottes an Abraham. Abraham hatte zunächst noch den Namen Abram. Und erst zu einem späteren Augenblick wird er dann den Namen Abraham erhalten. Nun wollen wir einige Textstellen von Abraham lesen und da darf ich Sie einladen, im Alten Testament, im Buch Genesis, das 12. Kapitel aufzuschlagen. Wir lesen jetzt also im Buch Genesis, im 12. Kapitel und beginnen mit dem Vers 1. Wir lesen dann vom Vers 1 bis 2 und dann von Vers 4 bis 7. Also, Buch Genesis, 12. Kapitel, 1. Vers bis zum Vers 7. Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. da zog Abraham weg, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran fortzog. Abraham nahm seine Frau Sarai mit, seinen Neffen Lot und all ihre Habe, die sie erworben hatten, und die Knechte und Mägde, die sie in Haran gewonnen hatten. Sie wanderten nach Kanaan aus und kamen dort an. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der für die damalige Zeit schon recht alt war. Und da kommt nun der Ruf Gottes, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Liebe Freunde, das ist immer die berühmte Berufung. Zieh weg aus deinem Land und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist nicht nur geografisch gemeint, dass jetzt Abraham von Syrien nach Kanaan wandern sollte, sondern das ist auch in einem übertragenen Sinn gemeint. Abraham muss alles zurücklassen und sich in eine völlig neue Welt begeben. Alles das, was ihm vertraut ist und alles das, was er kennt und was ihm Sicherheit gibt, muss er zurücklassen. Er muss aufbrechen und zieht in ein anderes Land, das er nicht kennt, dessen Sprache er nicht spricht, dessen Kultur ihm nicht vertraut ist. Und er weiß auch nicht, ob er dort aufgenommen wird. Es ist alles ungewiss. Und doch bricht Abraham auf. Er nimmt seine Frau Sarai mit, er nimmt auch seinen Neffen Lot und alle ihre Habe, die sie erworben hatten, mit in dieses Land. Abraham zog durch das Land Kanaan bis zur Stätte von Sichem, bis zur Orakeleiche. Die Kanaaniter waren damals im Land. Der Herr erschien Abraham und sprach, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Dort baute er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Soweit der Text. Für einige Zeit zog Abraham mit seiner Sippe nach Ägypten. Er zog also noch weiter hinunter und kam bis nach Ägypten. Dort wurde er reich an Gütern und nach einigen Jahren kehrte er dann mit seinem Neffen Lot wieder nach Kanaan zurück. Es ist für uns immer wieder erstaunlich, welche große Strecken die Menschen damals zurückgelegt haben. Es waren Hunderte von Kilometern, es waren oft auch Tausende von Kilometern, aber die Menschen waren damals gewohnt, große Strapazen auf sich zu nehmen. Abraham ist also jetzt in einem anderen Land. Und da wollten wir auch ganz kurz über die Berufung nachdenken, die an viele von uns ergeht. Wir werden oft hinaus katapultiert aus unserer gewohnten Umgebung. Und Gott führt uns in ganz andere Bereiche, oft auch in ganz andere Länder, um uns einen Auftrag zu geben. Aber diese Berufung hat etwas ganz Besonderes an sich. Da der Mensch in einem neuen Bereich, in einem anderen Land, in einer fremden Umgebung oft nicht weiß, wie er sich zurechtfinden soll, bindet er sich viel stärker an Gott. Dort, wo der Mensch in der Ungewissheit ist, dort, wo er noch nicht weiß, wohin seine Berufung führt, dort erfasst der Mensch, dass er sich ganz an Gott halten muss. Und deswegen ist jede Berufung immer auch mit einer größeren Annäherung an Gott verbunden. Wenn Gott uns auch eine neue Aufgabe zuteilt, da sind wir oft im Moment erschrocken und sagen, wie soll denn das gehen? Ich habe davon keine Ahnung. Aber wenn Gott ruft und sagt, du sollst mir dienen, in diesem Land, in diesem Bereich, in dieser Firma, in diesem Verein, wenn Gott ruft, dann wird er dich begleiten, dann wird er dich führen. Und du musst ihm nur immer wieder deine Hand reichen, dass Gott dich führen kann. Und dann bekommt man auch die Kraft von Gott, diesen Auftrag zu erfüllen. Es ist gerade diese Ungewissheit, die oft zu einer Berufung gehört. Man möchte eine Sicherheit, man möchte genau wissen, wie das weitergeht, wie man das aufbauen soll und man möchte wissen, dass das gelingt. Aber bei Gott läuft das ganz anders. Gott stellt uns in die Dunkelheit hinein, in die Ungewissheit hinein, damit wir uns von ihm führen lassen. Dort, wo alles hell und klar ist, da sind immer wir diejenigen, die bestimmen wollen, was geschieht. Aber Gott führt uns dann oft in die Dunkelheit hinein, in die Ungewissheit hinein, damit wir spüren, das ist jetzt nicht unser Plan und da können wir nicht schalten und walten, wie wir möchten. Nein, wir müssen uns ganz auf Gott verlassen. Wir müssen in die Dunkelheit hineingehen und dort spüren wir oft viel mächtiger die Führung Gottes, als wenn wir alles planen würden. Und oft schickt Gott Menschen weit weg und dort können sie viel segensreicher wirken als oft im eigenen Land. Das macht uns die Geschichte von Abraham sehr deutlich. Und das Großartige ist, dass auch seine Frau Sarai, die dann später Sarah heißen wird, mit ihm geht. Er geht nicht allein, seine Frau geht mit ihm diesen Weg. Und auch sein Neffe, der Lot, der kommt mit. Und so beginnt nun das große Abenteuer mit Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem recht interessanten Kapitel und da geht es nun um diese Entscheidung von Abraham und seinem Neffen Lot, dass sie sich in verschiedenen Gebieten niederlassen wollten. Wir finden diese Verse jetzt im 13. Kapitel, also Genesis 13. Kapitel, Vers 6. Da heißt es nun, das Land aber war zu klein, als dass sich beide nebeneinander hätten ansiedeln können, denn ihr Besitz war zu groß und so konnten sie sich nicht miteinander niederlassen. Zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots kam es zum Streit. Da sagte Abraham zu Lot, zwischen mir und dir soll es keinen Streit geben, wir sind doch Brüder. Liegt nicht das ganze Land vor dir? Trenn dich also von mir. Wenn du nach links willst, gehe ich nach rechts. Wenn du nach rechts willst, gehe ich nach links. Lot blickte auf und sah, dass die ganze Jordan-Gegend bewässert war. Da Da wählte sich Lot die ganze Jordan-Gegend aus. Lot brach nach Osten auf und sie trennten sich voneinander. Abram hingegen ließ sich in Kanaan nieder, während Lot sich in den Städten jener Gegend niederließ und seine Zelte bis Sodom hin aufschlug. Wenn wir das ein bisschen geografisch noch genauer betrachten, dann können wir sagen, Abram ließ sich in Mamre, in der Nähe von der Stadt Hebron, nieder. Hebron liegt ganz im Süden von Kanaan. Kurz darauf erfuhr er, dass sein Neffe von fremden Königen verschleppt worden war. Er befreite seinen Neffen und führte ihn in sein Land zurück. Bei seiner Rückkehr begegnete Abraham Melchisedek, dem König und Priester von Salem, dem späteren Jerusalem. Und da finden wir nun diese wunderbare Stelle, die von der Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek berichtet. Wir finden diese Stelle im 14. Kapitel des Buches Genesis, Kapitel 14, Vers 18 bis 20. Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abram und sagte: Gesegnet sei Abram vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde an dich ausgeliefert hat. Darauf gab ihm Abram den zehnten Teil von allem. Hier kommen wir zu dieser wunderbaren Berichterstattung vom Opfer des Melchisedek. Melchisedek war König von Salem, dem späteren Jerusalem, und der bringt nun Brot und Wein als Opfergaben heraus. Das war ungewöhnlich. Aber diese Opfergaben von Brot und Wein waren von einer großen Bedeutung für die Zukunft, weil nämlich auch die Opfergaben des neuen Bundes Brot und Wein sind. Und so gilt Melchisedek in einem gewissen Sinn als der Vorläufer des Priesters, der bei seiner eucharistischen Handlung auch die Opfergaben von Brot und Wein verwendet. Und deswegen heißt es auch heute noch bei einem Priester: Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung des Melchisedek. Da habe ich mir früher immer die Frage gestellt, was soll denn das heißen, nach der Ordnung des Melchisedek, bis ich dann einmal diese Stelle lesen durfte, in der von der Begegnung Abrahams mit Melchisedek die Rede ist. Und da habe ich dann verstanden, dass dieser Melchisedek gewissermaßen ein Vorläufer war des Priesters, der dann mit den Opfergaben von Brot und Wein die heilige Messe feiert. Nun kommen wir zu einer weiteren Stelle, in der uns vom Bund Gottes mit Abraham berichtet wird. Diese Stelle finden wir im 15. Kapitel des Buches Genesis. Also Genesis, 15. Kapitel, Vers 1. Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete: Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Du hast mir ja keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haussklave beerben. Da erging das Wort des Herrn an ihn: Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr rechnete ihm es als Gerechtigkeit an. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige. Ich will einen Bund stiften zwischen mir und dir und dich sehr zahlreich machen. Abraham fiel auf sein Gesicht nieder. Gott redete mit ihm und sprach: Das ist mein Bund mit dir. Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern. Man wird dich nicht mehr Abram nennen, Abraham, das heißt Vater der Menge, wirst du heißen. Denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir samt deinen Nachkommen. Generation um Generation, einen ewigen Bund. Dir und deinen Nachkommen werde ich Gott sein. Dir und deinen Nachkommen gebe ich ganz Kanaan, das Land, in dem du als Fremder weilst, für immer zu eigen. Und ich will ihnen Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: Du aber halte meinen Bund, du und deine Nachkommen, Generation um Generation. Das ist mein Bund zwischen mir und euch samt deinen Nachkommen, den ihr halten sollt. Alles, was männlich ist unter euch, muss beschnitten werden. Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Alle männlichen Kinder bei euch müssen, sobald sie 8 Tage alt sind, beschnitten werden. Es ist wunderbar, diese Worte zu hören und zu lesen, wie Gott mit einer Eindringlichkeit diesen Bund mit Abraham schließt. Abraham ist zunächst einmal fast verzagt und sagt: Wie soll denn das geschehen? Du schließt einen Bund mit mir und ich habe keine Nachkommen. Und da sagt nun Gott: Du wirst einen leiblichen Sohn erhalten, der dein Erbe sein wird. Und Gott führt ihn dann hinaus und zeigt ihm die Sterne am nächtlichen Himmel. Und da müssen wir uns einmal vor Augen halten, dass in diesen Gegenden der Sternenhimmel weit prächtiger ist als bei uns in den nördlichen Ländern. Je weiter man hinunterkommt in den Süden, vor allem auch in diese Wüstengebiete, desto strahlender wird der nächtliche Himmel. Und da verweist nun Gott auf den Sternenhimmel und sagt: So zahlreich wie die Sterne am Himmel werden deine Nachkommen sein. Und wir müssen sagen, dieses Versprechen hat Gott wahrgemacht. Abraham wurde zum Stammesvater des jüdischen Volkes, aber er ist in einem geistlichen Sinn auch der Stammesvater der Christen. Und er wird auch von den Muslimen als Stammesvater verehrt. Abraham hat also eine Bedeutung erhalten, die unvorstellbar groß ist. Und das über Jahrtausende hinweg. So hat also Gott diesen großen Plan verwirklicht. Und er gibt Abraham einen neuen Namen. Er nennt ihn Abraham, Vater der Menge. Und da steckt noch etwas dahinter. Dort, wo ein Mensch auf die Berufung eingeht, dort wird er auch fruchtbar. Dort wird er zu einem Vater der Menge. Dort kann er zu vielen Menschen sprechen. Dort kann er für viele Menschen wirken. Dort, wo der Geist Gottes weht, wo die Berufung im Spiel ist, dort wird auch eine große Menge von Menschen sich Gott zuwenden aufgrund der Botschaft und des Vorbilds von den Menschen, die er sendet. Abraham, der Vater der Menge. Aber dieser Bund, der hat auch seine Bedingungen. Gott sagt zu Abraham ganz klar und deutlich, dass alle späteren Generationen den Bund einhalten müssen und dass sie sich an die Regeln dieses Bundes halten müssen. Ein Bund ohne gewisse Gebote und Regeln gibt es nicht. Und deswegen muss sich jeder, der zu diesem Bund stehen will, auch an diese Gebote, an diese Gesetze halten. Gott weist ganz klar darauf hin. Und dann gibt es auch noch dieses besondere Zeichen der Beschneidung. Diese Beschneidung des männlichen Gliedes hat auch einen tieferen Sinn. Hier wird nämlich auch zum Ausdruck gebracht, dass sozusagen der Segen von einer Generation an die nächste Generation weitergegeben werden soll. Es gibt dann auch noch andere Erklärungen für die Beschneidung. Sie haben manchmal auch eine hygienische Bedeutung. Das alles mag zutreffen. Aber es handelt sich hier auch um eine symbolische Bedeutung. Dass hier nämlich jenes Glied, durch das auch neues Leben möglich wird, sozusagen hineingenommen ist in diesen Bundesschluss und dass dieser Bund von einer Generation zur nächsten Generation weitergegeben werden soll. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun ein weiteres Kapitel im Buch Genesis betrachten, das uns von Abraham und den Städten von Sodom und Gomorra berichtet. Gott teilte Abraham seine Absicht mit, zwei Städte am Toten Meer, nämlich Sodom und Gomorra, zu vernichten. Und da hören wir nun im 18. Kapitel des Buches Genesis ab dem Vers 22, wie hier Gott sich an Abraham wendet. Der Herr sprach zu Abraham: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, das ist laut geworden und ihre Sünde ist schwer. Abraham aber stand noch immer vor dem Herrn. Er trat näher und sagte: Willst du auch den gerechten Menschen mit den Ruchlosen bekrapfen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du auch sie bekrapfen und nicht doch dem Ort vergeben wegen der 50 Gerechten dort? Dann ginge es ja dem Gerechten genauso wie dem Ruchlosen. Das kannst du doch nicht tun, die Gerechten zusammen mit den Ruchlosen umbringen. Sollte sich der Richter über die ganze Erde nicht an das Recht halten? Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom, in der Stadt, 50 Gerechte finde, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach, ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten 5. Wirst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Er fuhr fort, zu ihm zu reden, vielleicht finden sich dort nur noch 40. Da sprach er, ich werde es der 40 wegen nicht tun. Und weiter sagte er, mein Herr, zürne nicht, wenn ich weiterrede, vielleicht finden sich dort nur 30. Er entgegnete, ich werde es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Darauf sagte er, ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden, vielleicht finden sich dort nur 20. Er antwortete, ich werde sie um der 20 willen nicht vernichten. Und nochmal sagte er, mein Herr, zürne nicht, wenn ich nur noch einmal das Wort ergreife, vielleicht finden sich dort nur 10. Und wiederum sprach er, ich werde sie um der 10 willen nicht vernichten. Nachdem der Herr das Gespräch mit Abraham beendet hatte, ging er weg und Abraham kehrte heim. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir alle kennen diesen bekannten Bericht. Gott beschließt, 2 Städte wegen ihrer Sündhaftigkeit zu vernichten. Und da wendet sich nun Abraham an Gott und legt Fürbitte ein. Und da geschieht nun etwas Unglaubliches. Gott geht auf den Menschen ein. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Mensch für seine Mitmenschen Fürbitte einlegen kann. Ja, dass er mit seinem Einsatz für die Mitmenschen, mit seinem Bitten, mit seinem Beten auch vieles verändern kann. Es ist nicht so, dass Gott neu überlegen muss, was er will, sondern dass hier deutlich gemacht wird, dass der Mensch mit seinem Beten und Bitten Einfluss nimmt in das Heilswirken Gottes. Er wirkt mit. Er wirkt mit. Und auf diese Art und Weise wird nun auch verständlich, dass die Gerechten, die in einer Stadt der Sündhaftigkeit leben, vieles bewirken können. Sie können durch ihr Beten und Bitten Dinge verändern. Sie können Einfluss nehmen. Sie können eine Strafe auch hinauszögern oder aufheben durch ihren Einsatz, durch ihr Beten und Bitten. Und es wird hier klar gemacht, dass es sich dabei oft um eine kleine Minderheit handelt, die so etwas erwirken kann. Und dort, wo gerechte Menschen leben, dort ist immer ein gewisser Schutz da. Und wir alle können auch selber oft beobachten, dass wir oft in einer Gruppe von Menschen, in der wir uns nicht wohlfühlen, doch nicht zu einer scharfen Reaktion greifen, wenn dort auch einige gute Menschen zu finden sind. Weil wir einfach spüren, wir können diesen guten Menschen das nicht antun, dass sie die gleiche Strafe erleiden müssen wie die anderen auch. Das ist auch im rein menschlichen Bereich festzustellen. Aber das Eigentliche, was hier gesagt wird, ist, dass der Mensch sich an Gott wenden darf, dass er bitten soll, dass er beten soll, um auf diese Art und Weise manches zu verhindern, zu verändern, was aus der sonstigen Logik heraus oft in eine falsche Richtung sich entwickelt. Nun gut, hören wir, wie es weitergeht. Zwei Engel Gottes machten sich nach Sodom und Gomorra auf. Sie traten als junge Männer auf und kehrten bei Lot ein, der in Sodom wohnte. Sie fanden in der Stadt außer Lot und seiner Familie keine Gerechten. Die Männer von Sodom umstellten sogar das Haus von Lot und riefen: Wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Heraus mit ihnen, wir wollen mit ihnen verkehren. Die Engel kündigten Lot und seinen Angehörigen das Strafgericht Gottes über Sodom und Gomorra an. Sie forderten sie auf, die Stadt Sodom so schnell wie möglich zu verlassen und nach der kleinen Stadt Zoar zu fliehen. Sie sollten sich bei ihrer Flucht nicht umdrehen und keinen Blick auf Sodom werfen. Als die Sonne über dem Land aufgegangen war und Lot in Zoar angekommen war, ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen, vom Herrn, vom Himmel herab. Er vernichtete von Grund auf jene Städte und die ganze Gegend, auch alle Einwohner der Städte und alles, was auf den Feldern wuchs. Als Lots Frau zurückblickte, wurde sie zu einer Salzsäule. Am frühen Morgen begab sich Abraham an den Ort, an dem er dem Herrn gegenübergestanden hatte. Er schaute gegen Sodom und Gomorra und auf das ganze Gebiet im Umkreis und sah, Qualm stieg von der Erde auf, wie der Qualm aus einem Schmelzofen. Als Gott die Städte der Gegend vernichtete, dachte er an Abraham und ließ Lot mitten aus der Zerstörung fortgeleiten, während er die Städte, in denen Lot gewohnt hatte, von Grund auf zerstörte. Die Bibel berichtet, dass Gott Schwefel und Feuer auf Sodom und Gomorra regnen ließ. Es ist heute, wie manche Forscher meinen, anzunehmen, dass es durch Blitze zur Entzündung von Schwefel kam, das in der Gegend des Toten Meeres, an dessen Rand sich diese zwei Städte befanden, in großen Mengen vorhanden ist. In der Folge kam es zu einer starken Entwicklung von Schwefelgasen, die zum Himmel aufstiegen und dann in kondensierter Form wieder zur Erde fielen. Auf diese Weise regnete es Schwefel vom Himmel. Diese Annahme hilft uns auch, die schwierige Aussage der Bibel zu verstehen, dass die Frau von Lot bei ihrer Flucht zu einer Salzsäule wurde. Die Frau Lots wurde vermutlich durch ihr Umschauen und Verweilen ein Opfer der intensiven Schwefelgase. Ihr lebloser Körper befand sich in der Nähe des Toten Meeres und wurde schließlich von einer Salzkruste bedeckt. Die eigentliche Botschaft dieses Berichtes besteht aber darin, dass Gott die zwei Städte Sodom und Gomorra wegen ihrer schweren Sünden bestraft und vernichtet hat. Noch heute sind die Namen der beiden Städte Sodom und Gomorra der Inbegriff einer sündigen Gesellschaft. Wenn wir über diese Berichte ein wenig nachdenken, dann wird uns gezeigt, dass es auch zu einer Strafe kommen kann. Es ist heute oft schwer, das Wort Strafe zu erläutern. Aber auf der anderen Seite wird uns allen bewusst, dass ein sündhaftes Verhalten auch Folgen hat. Die Strafe muss nicht darin bestehen, dass ein Gericht stattfindet, um einen Menschen zu verurteilen und zu bestrafen. Die Strafe ergibt sich oft auch schon als innere Konsequenz eines falschen Handelns. Wenn der Mensch gewisse Grundregeln nicht beachtet, dann bekommt er die Folgen zu spüren. Und er empfindet, dass diese Folgen eine Strafe sind. Und er weiß, dass diese Strafe auch damit zu tun hat, dass er sich gegen den Schöpfer, der gewisse Regeln festgelegt hat, versündigt hat. Der Mensch spürt, wenn er sich weit weg entfernt von einer Ordnung, dass dann gewisse Konsequenzen auf ihn zukommen. Und er spürt, dass diese Übertretung der Ordnung auch zu einem Übertritt im Hinblick auf die Gebote Gottes zu tun hat. Der Mensch weiß, dass die Sündhaftigkeit letztlich immer auch etwas mit Gott zu tun hat. Und wenn sein Fehlverhalten so weit führt, dass er spürt, das ist eine Strafe für mein falsches Verhalten, dann wird ihm auch bewusst, dass hier eine Strafe Gottes mit im Spiel ist. Die Strafe hat aber nicht die Bedeutung, dass der Mensch jetzt keine Chance mehr hat. Die Strafe hat vielmehr die Bedeutung, den Menschen zur Umkehr aufzurufen. Halte ein, denk nach, überlege. Und dann findet dieser Mensch heraus. Und dann findet dieser Mensch auch wieder heim zu Gott. Wenn der Mensch allerdings verhärtet ist und in seiner Sünde verharrt, dann kann es auch passieren, dass für ihn die Strafe noch weiter fortschreitet und dass das Fehlverhalten diesen Menschen schließlich in die Katastrophe hineinführt. Und so wollen wir aus diesen Berichten ganz einfach hören, das falsche Verhalten des Menschen hat Folgen. Es kommt zu einer Strafe, die der Mensch sich selber zuzieht. Es ist aber auch ein Wink von oben. Mensch, kehr um. Kehr zurück zur Ordnung des Lebens, damit du wirklich dein eigentliches Leben führen kannst und damit du glücklich wirst. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren.
Und schicke einen ganz lieben Gruß an die Schweiz. Auf Wiederlüge, auf Wiederhöre. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.